Die Busfahrt zum Stadion wird mit Helikoptern und Drohnen produziert. Das, was der Zuschauer theoretisch bei Social Media auch selber tun kann, mit dem Handy überall draufhalten, das passiert auch wirklich vom Rechtehalter. Also du kannst einfach eigentlich nichts mehr verpassen.
Übermorgen. Wie Technik unser Morgen verändert.
Deutschland schießt ein Tor. Sekunden später landet die Szene als Highlight auf Millionen Smartphones. Analysiert, kommentiert und personalisiert. Dahinter steckt nicht mehr nur Fernsehen. Dahinter steht ein globales Tech-System aus KI, Streaming-Plattformen, Glasfasernetzen und gigantischen Datenströmen. Die Fußball-WM 2026 wird nicht nur größer als alles davor, sie könnte auch die technologischste WM aller Zeiten werden. 104 Spiele, 3 Länder, Millionen Zuschauer und irgendwo zwischen New York, Dallas, München und Mexiko entsteht gerade eines der größten Echtzeit-Mediensysteme der Welt. Und wir nehmen euch mit hinter die Kulissen. Und damit hallo bei Übermorgen. Morgen geht sie los, die größte WM aller Zeiten. Und dahinter steht eine gigantische technische Infrastruktur, die die meisten Zuschauer nie zu sehen bekommen. Es geht um Glasfasernetze, es geht um Streaming-Plattformen, es geht um KI-Systeme. Es geht um Remote-Regien, Echtzeit-Highlights und Produktionszentren, die rund um die Uhr laufen. Und genau darüber sprechen wir heute mit zwei Menschen, die mitten in dieser WM-Produktion stecken. Und zwar Stefan Thelen von Telekom Sport bzw. Magenta TV, verantwortlich für die Plattform und die Zuschauerseite der WM. Und Alexander Dechant, der Geschäftsführer von ThinkSpool und unser Experte für die technische Umsetzung und die Sendeinfrastruktur dieser Weltmeisterschaft. Schön, dass ihr beide heute hier seid.
Hallo,
danke für die Einladung.
Also bevor wir gleich ganz technisch werden, ich habe gesagt, es ist die größte WM aller Zeiten. Was bedeutet das denn eigentlich ganz praktisch für euch zwei in eurer Arbeit? Vielleicht, Alex, fangen wir mal bei dir an.
Ja, viele Herausforderungen. Das ist das vierte große Ereignis, das wir dankenswerterweise umsetzen dürfen, gemeinsam mit der Deutschen Telekom. Und so wie du gesagt hast, das ist das Größte. Der Vorteil jetzt ist, dass wir uns schon auf Erfahrungen berufen können. Der vergangenen Turniere 2024 mit der Euro im eigenen Land hatten wir vergleichbare Phänomene, weil der Druck, der kam, alleine durch die Euro im eigenen Land, war ein nicht direkt vergleichbarer, aber es war einfach eine große Präsenz da. Das hast du jetzt auch. Und jetzt hast du es halt durch diese absurde Anzahl an Spielen, unter Anführungszeichen, von 64 auf 104.
Oh ja.
Und sehr viel extra angeboten. Und das wäre die organische Überleitung zu Stefan.
Ja, der hat eben schon geschmunzelt.
Ja, habe auch direkt überlegt, also wie man die Größe einordnen kann. Natürlich an der Anzahl der Teams und der Spiele kann man das auf jeden Fall machen. Andererseits kann man auch sagen, es ist dann oft mehr vom Gleichen. Also ist da jetzt nicht irgendwie überproportional, dass es wird. Trotzdem merkt man, also insbesondere dann auch nachher in der Logistik und in der Planung, was die Kollegen bei ThinkSpool haben, dass natürlich auch Größe der Veranstaltungen dazukommt über 3 Länder, Distanzen, das Reisen dazukommen, dass das alles ein sehr großer Aufwand ist. Und dass jetzt natürlich auch noch eine große Herausforderung dazugekommen ist mit diesen sehr vielen Anstoßzeiten. Das heißt also, dass du nicht so einen strukturierten Sendeplan hast, wie man den oft mit 3, maximal 4 Anstoßzeiten am Tag hat, sondern am Ende sind es jetzt, glaube ich, 17 oder was auch immer die Zahl war.
Also Wahnsinn.
Das ist halt auch schon insgesamt in der Planung eine Herausforderung. Aber am Ende ist es auch so, dass es ein Event ist, wo wir zum Glück jetzt Erfahrung haben und deswegen sehr optimistisch sind, dass wir das gut hinkriegen.
Ja, ne, ihr skaliert einfach technisch nochmal nach oben von dem, was ihr schon kennt. Es läuft viel parallel. Wir haben verschiedene Länder, verschiedene Zeitzonen, extrem viele Signale gleichzeitig. Und ich habe gelesen, es sind ja so viele Dienstleister mit involviert. Also wann habt ihr da angefangen mit der Vorbereitung? Ich meine, vor einem Jahr kam dann der Zuschlag, aber ich meine, ihr kommt aus einer WM raus und hofft, ihr geht in die nächste rein wahrscheinlich, oder?
Ja, so ist das. Also ich hatte jetzt auch vor dem Gespräch nochmal kurz überlegt und finde das echt crazy, Alex, weil wir machen das ja auch jetzt schon zusammen die ganzen Jahre. Aber wir sind jetzt 5 Jahre, nachdem wir angefangen haben und haben in diesen 5 Jahren 4 Turniere gemacht. Also das ist irgendwie unvorstellbar, dass mittlerweile ja eigentlich die Taktung so riesig ist. Man hatte diesen Corona-Vorzug bei der EM20, dass es nach 21 ging, dann die Winter-WM22. Deswegen fühlt sich das so an, als wäre das durchgehend eigentlich immer schon, also dass wir immer im Dauerbetrieb Groß-Event sind sozusagen. Was uns total hilft in dieser ganzen Dienstleisterkette ist, dass wir auf Basis oder dass unser Basisgeschäft mit Magenta Sport ja auch sehr viel Live-Produktion ist, wo wir sehr viele Gewerke grundsätzlich immer im Einsatz haben. Das heißt, wir kennen uns damit aus, dass Außenproduktion, Innenproduktion, Kontribution, Redaktion, dass diese ganzen Themen zusammengestöpselt werden müssen und dann am Ende ein Ergebnis geben. Und da haben wir bewährte Partner und in dem Fall ja jetzt auch mit Thingspool dann als Generalunternehmer bei dem Thema einen Partner, der sich da bestens mit auskennt. Also ich würde sagen, vor einem Jahr haben wir jetzt mit diesem Thema angefangen und uns vorbereitet.
Erste konzeptionelle Gedanken wachsen immer mit, sobald du aus einem Turnier rausgehst, weil du immer in der Debrief-Phase jetzt bei einer Euro 24 schon Gedanken mitnimmst, dass du die bestenfalls, dass du Dinge einfach verbesserst. Und ich will einmal anmerken, dass wir haben kurz zuvor noch eine WM absolviert. Also es sind viele WMs in diesem Jahr, die wir auch mit bestehenden Dienstleistern auch in dieser Zusammenarbeit umsetzen für Magenta Sport. Also das war jetzt die Eishockey-WM, die da auch noch passierte. Und es kommen noch weitere WMs, auch direkt im Anschluss an die Fußball-WM. Insofern ist es umso wichtiger, dass man auf ein bewährtes und vertrautes Partnernetzwerk zurückgreifen kann, weil diese Prozesse, die wir jetzt, so wie Stefan sagt, seit 5 Jahren da aufgesetzt haben, einfach immer gelernter sind. Das haben wir jetzt schon extrem gemerkt, dass man einfach manches nicht mehr ganz so genau erklären muss und deutlich mehr schon antizipiert wird, gerade wenn es um die Komplexität bei einer Fußball-WM geht. Wenn ich mich zurückerinnere, der 3. Gruppenspieltag ist da immer so ein wahnsinniges Biest mit Parallelspielen, die potenziell auseinanderlaufen. Wir zeigen ja auch immer alle Spiele. Das ist ja auch ein Riesenunterschied zu den wahrscheinlich meisten Anbietern weltweit, dass du wirklich alle Spiele hast. Und dann machen wir eben noch Konferenzen parallel. Und das war zum Beispiel etwas, was uns aufgefallen ist, dass das jetzt bei den Partnern einfach schon bekannt war. Okay, wir nehmen Rücksicht, dass da längere Spiele laufen können. Das ist jetzt ein Detailthema, aber da ist es mir besonders aufgefallen, diesmal zum Beispiel.
Ja, die Erfahrung ist da. Ihr macht das, wie ihr gesagt habt, natürlich nicht zum ersten Mal. Ich glaube, wenn man von außen drauf guckt vielleicht, dann gibt es die Sportübertragung für viele, die zuschauen. Ne? Klar, die Kameras im Stadion. Mhm. Irgendwo stand mal ein Ü-Wagen. Dann läuft das ganze Bild im Fernsehen. Jörg von Torra früher vielleicht mit so ein bisschen krisseligem Bild per Telefon. Heute ist seine Tochter Laura mit dabei. Was hat sich da in den Jahren verändert? Ihr habt diese Jahre an Erfahrungsschatz. Also im Prinzip hat sich ja alles verändert, von Signaltransport, den Kameras und Co. Also vielleicht könnt ihr mal sagen, von früher zu heute, die moderne WM-Übertragung, was ist das heute eigentlich?
Ja, also ich kann vielleicht erst so von der Infrastrukturseite mal anfangen, von der TV-Produktion hat der Alex da sicher auch eigene Historien noch im Kopf, wo man mehr sagen kann, wie hat man früher eigentlich produziert, aber für uns ist immer relativ bemerkenswert als Telekom und deswegen ja auch als Telekommunikationsunternehmen, dass man im Prinzip eine komplett digitale Wertschöpfungskette hat. Also das heißt, die ganze Produktion, wenn man jetzt, du hast schon viel davon beschrieben, die Kamera in dem Stadion sieht und dann wo alle Signale im IBC in den USA dann in diesem Fall zusammenkommen, dann geht es natürlich noch einen ganz weiten Weg über den Atlantik nach Europa und dann kommen die ganzen Veredelungsprozesse im Playout und am Ende hält ein Kunde ein digitales Endgerät in der Hand oder hat seinen Fernseher irgendwie am Internet über Magenta TV angeschlossen und deswegen ist es ja komplett digital und das ist für uns auch immer neben diesem ganzen Aspekt, dass wir natürlich gerne den exklusiven Content haben und natürlich auch die Marke Telekom darüber präsent ist und unsere Produkte Magenta TV, aber es ist im Kern halt auch ein digitales Produkt und wir sind ein Digitalunternehmen und können deswegen diese komplette Wertschöpfungskette ja auch mit bedienen und deswegen ist das so hardcore unser Purpose, wie wir mal sagen. Deswegen hilft uns das natürlich schon als zusätzliche Komponente. Das jetzt mal nur so von dieser reinen Infrastruktur, das ist halt schon komplett durchdigitalisiert und von der TV-Produktion, Alex, da wird es natürlich noch ganz andere Anekdoten dann von früher geben, was man vielleicht brauchte, um Content von A nach B zu schieben. Das hat sich natürlich auch mittlerweile komplett verändert.
Content von A nach B, ja, wenn ich reflektiere, dann bin ich auch schon in dem Alter, dass ich das nur mitbekommen habe. Klar, wir haben am Anfang Sendedisks mitgenommen, um Beiträge einzuspielen. Oder auch im Telekom-Projekt haben wir am Anfang noch mit USB-Sticks gearbeitet, die am Ü-Wagen geingestet wurden. Das ist jetzt natürlich alles unvorstellbar. Was ich für uns als Redaktion vor allem maßgeblich verändert hat, ist diese Vielzahl an Signalen und dem Content, der live in Echtzeit additiv zum Spiel kommt. Also früher, das klingt immer so, aber es war bei den vergangenen Turnieren auch schon so und das wird immer extremer, dass die FIFA gemeinsam mit ihrem Produktionspartner HBS einfach wahnsinnig viel anbietet und dass es sehr viel drum geht, Content in Echtzeit zu bewerten und das bestenfalls schon davor, weil diese Zusatzangebote so viele sind. Also es beginnt mit den Kamerasignalen im Stadion und wir kriegen ein fertiges Weltbild, kombinieren dann das mit unserer unilateralen Berichterstattung, können wir dann sicherlich auch noch darüber sprechen, wie wir das umsetzen. Aber parallel dazu, und das sieht der Zuschauer nicht, haben wir eine Auswahl an 20 Extra-Feeds, die wir noch für uns verwerten könnten, also bewusst konjunktiv, weil es dann einfach auch irgendwann zu viel wird. Das geht dann eher, bei uns heißt das dann Content Factory, das hat sich auch schon etabliert, wo dann die Kollegen und Kolleginnen darauf achten, was passiert da, gute Fanbilder, die es vielleicht nicht in den World Feed geschafft haben. Die Busfahrt zum Stadion wird mit Helikoptern und Drohnen produziert. Nicht bei allen Spielen, aber da sieht man schon, wie, also es wird nichts mehr verpasst. So das, was der Zuschauer theoretisch bei Social Media auch selber tun kann, mit dem Handy überall draufhalten, das passiert auch wirklich. 360 Grad ist auch so ein Buzzword, aber das passiert auch vom Rechtehalter. Also du kannst einfach eigentlich nichts mehr verpassen. Deswegen ist es auch immer so besonders, wenn dann plötzlich noch was auftaucht, was vielleicht nur der eine Taker gesehen hat oder der Fan, der aufgefallen ist im positiven Sinn vom Stadion. Darum geht's. Also diese Priorisierung des Contents ist sicherlich mit die größte Herausforderung 2026.
Vielleicht können wir genau da mal reingehen, wie du gesagt hast, was dann so passiert. Also am Ende, klar, wir sehen das Fußballspiel, wir sehen viele Angebote und im Hintergrund läuft dieses riesige Netzwerk. Nehmen wir mal so einen konkreten Moment vielleicht. Okay, Deutschland schießt ein Tor, hoffentlich sehr oft bei dieser WM. Was passiert dann technisch in den ersten 30 Sekunden danach? Was sehen die Zuschauer? Was passiert im Hintergrund? Also nimm uns mal mit.
Auf HBS-Seite, beim Dienstleister der FIFA, passiert damit das meiste. Das ist auch zentralisiert. Jetzt im IBC in Dallas sind die dieses Mal. Das heißt, alle Signale laufen da zentral rein. Das ist auch was, was wir jetzt nicht bewusst mitbekommen. Da passiert halt die Produktion des Worldfeed-Signals. Das kann man aber schon vergleichen, weil die Auswahl oder das Prozedere eigentlich immer dasselbe ist. Nur hast du dort das weltweit beste Personal, das das tut. Das heißt, es wird in Echtzeit entschieden, welches Slow-Mo gespielt wird. Das passiert eben alles im IBC in Dallas. Der Jubel kommt bei uns natürlich, der Kommentator auch in hoher Anzahl aus dem Stadion, der dazu spricht. Aber die Bilder, die nachgelagert passieren, kommen dann von der FIFA. Und für uns geht es dann darum, im Hintergrund sofort zu bewerten, ist das wie relevant ist das für die Nachberichterstattung? Wie relevant ist das für Social Media? Also sehr eine Kette geht direkt los. Wird das als Near-Live-Clip gepostet? Das passt ja auch zur digitalen Wertschöpfungskette und ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Recht für Sichtbarkeit, dass du eben Differenzierung hinbekommst, weil nicht jedes Tor, jeder hat das Tor, aber es wird halt unterschiedlich kommentiert beispielsweise, was für uns ein Riesenasset ist. Aber die Hostproduktion, also da müssten wir dann tatsächlich bei den Sportarten sprechen, die wir auch selber produzieren, da ist die Kette dann von uns auch beeinflusst, aber da geht es für uns immer darum, was tun wir, nachdem der Worldfeed vorbei ist.
Okay. So,
was sind dann die Entscheidungen?
Da entsteht dann gleichzeitig ein kompletter digitaler Contentstrom rund um einen Moment.
Ja,
okay,
ja, Wahnsinn. Das kann man so sagen. Ja.
Und bei all dieser Technologie, du hast auch gesagt, also da sitzen so viele Menschen. Wie sieht das eigentlich aus? Wie viele arbeiten in so einer WM-Nacht? Ist ja meistens bei uns. Also mit wie vielen seid ihr drüben? Wie viele sind in Deutschland? Was könnt ihr in Deutschland noch oder vielleicht schon machen?
Also ich hab tatsächlich gerade die Liste aufgemacht, weil ich die Frage antizipierte. Also wir haben jetzt, alleine jetzt rein von Team Thingspool sind 88 Menschen auf dem Gelände im Schnitt, die beim Turnier im Einsatz sind, also in unterschiedlichen Schichten natürlich. Dazu hast du noch unser Produktionsdienstleister beziehungsweise Partner DMC Production, die auch mit 80 Leuten jetzt, also bitte mich nicht zitieren auf diese Zahlen, das ist der Planungsstand von heute und ist auch ein volatiler bzw. flexibler Prozess. Dann haben wir wahrscheinlich 50 Leute diesmal in den USA, die reisen. Das muss ich einmal aber noch verifizieren. Ja, so, das ist der Mix. Dann noch die Social Media Redaktion. Stefan, wir können das noch ergänzen.
Genau.
Plus die anderen Dienstleister. Also führe mich gerne fort. Ich hatte jetzt mal die Kerncrew Technik Redaktion genannt, auf jeden Fall.
Nee, genau. Also das ist jetzt für den Kernprozess der Live-Produktion, was ja auch am Ende irgendwie erstmal das wichtigste Asset ist, was man hat, dass man das Live-Spiel dann auch sehen kann mit allem, was dazugehört. Und drumherum, so wie ihr eben schon angesetzt habt, gibt es ja diese ganze digitale Wertschöpfungskette, die dann noch hinten raus bei Social Media erfolgt. Also vorne das Live-Spiel läuft halt aus meiner Welt immer in so drei verschiedene Richtungen. Das eine sind die Live-Produktionen, das andere sind die Content Factory, wo dann Menschen sofort irgendwas mit dem Content machen müssen, den bewerten müssen, auch für eine Analyse und dann eben auch noch in diese KI-Verarbeitungsrichtung. Da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Und um dieses ganze Produktionsthema herum sind wir bei der Telekom ja auch noch der Plattformanbieter. Das heißt, da gibt es auch noch eine ganze Betriebswelt, die sich dann da auch drum kümmert, dass die Plattform funktioniert, dass man sauber reinkommt und ein Spiel sehen kann, dass eben alle Systeme stabil sind. Und da sind dann auch noch mal einige Menschen auf unserer Seite wirklich in so einem 24-7-Einsatz und bilden dann auch so ein Zentrum, so ein Lagezentrum, wo quasi alle Gewerke zusammenkommen, um da auch immer in der Lage sein zu können, dass man schnell reagiert. Also es ist dann schon, wenn man so drüber nachdenkt und drüber spricht, ist das ein großes Ding, ja.
Ja, ein großes Team, definitiv. Und ein großes Team, das unglaublich viele Daten mit auch produziert. Also kann man das überhaupt greifen? Gibt es da eine Zahl, wie viel Daten produziert so eine WM?
Ja, so eine Gesamtzahl könnte ich jetzt nicht sagen. Aber alleine durch die Tatsache, dass wir ja auch in dem Fall natives UHD anbieten, also dass aus den Stadien übers IBC, über den Atlantik ja schon komplette UHD-Bilder kommen, hat sich das ja komplett nochmal potenziert, allein schon auf dieser Distributionsstrecke bis hin zur Produktion. Und dann hoffen wir natürlich, dass in der Nutzung auch viele Daten produziert werden, weil es halt ganz viele Leute sehen können. Aber alleine durch diesen Faktor, ja, dass man aus einem, ich sag mal, früher normalen HD-Standard dann auch in den UHD-Standard kommt, hat sich das Ganze ja nochmal vervielfacht, sodass die Datenmenge in Summe schon sehr, sehr, sehr groß ist. Ja,
ja, wahrscheinlich Jahrzehnte Nonstop-Serienstream an Datenstrom wahrscheinlich, ne?
Ja, es ist schon, Broadcast-Komprimierung ist einfach eine deutlich andere als tatsächlich auch die Streamer, würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber es ist Speichermanagement, ist ein Riesenthema bei uns, weil wir, also in der Live-Regie alleine, wo wir mit viel FOS-Technologie arbeiten, wo dahinter ja auch immer Storage hängt, plus Archivierung von Spielen, musst du relativ schnell entscheiden, was ist noch relevant. Und da geht's auch wieder ganz viel um diese Zusatzfeeds, die dann für den Moment relevant sein können. Und dann geht's ganz viel um zu entscheiden und zu priorisieren, was davon brauchst du noch und was brauchst du nachhaltig? Dann hast du aber ein Angebot der FIFA, das heißt FIFA Max. Also das ist ein Media Asset Management System, wo du nachgelagert dann die internationalen Feeds nochmal abgreifen kannst. Also auch da hängt noch eine Prozesskette dann dahinter, weil auch das muss dann gepusht werden zu dir lokal auf den Storage, damit du es dann im Schnitt verwenden kannst, damit, wenn du dieses eine Fanbild suchst und es ist halt weg bei uns, dann schaust du auf diese Seite. Also es gibt viele Absicherungen, aber trotzdem passiert es manchmal noch, dass man sagt, hätten wir wahrscheinlich nicht, also gelöscht wird es dann nicht verschieben sollen, sagen wir mal so, weil dann das Wiederherstellen länger braucht.
Ja, diese Drucksituation, die du da beschreibst, die haben wir schon ein paar Mal jetzt gehabt. Mhm. Eine andere Situation, die, glaube ich, auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer kennen. Ich meine, im Stream kommt es mal vor, der Nachbar jubelt schon mal, bevor das Tor bei dir schon gefallen ist. Wie ist das bei euch mit dem Signal? Also wie schnell kommt es? Wer jubelt zuerst? Also kann man da was sagen?
Ja, also das ist natürlich grundsätzlich immer ein Thema. Es gibt einen Unterschied, ob man über die Magenta TV-Hardware nachher die Spiele guckt, also über unsere eigenen Boxen. Da ist man relativ latenzfrei und nur wenige Sekunden hinter, ich sag mal, einer Satellitenübertragung. Und wenn man dann quasi weiter wegkommt von der eigenen Infrastruktur und dann über Apps guckt, dann hat man aber mittlerweile auch Latenzen, die aus meiner Sicht total erträglich sind. Hatten wir ja bei der EM auch schon das große Thema, dass man so im Bereich von 10 Sekunden liegt an Differenz. Jetzt hat man in dem Fall auch viele Nachtspiele. Also da wird der Jubel vielleicht ein bisschen leiser ausfallen, auch vom Nachbarn. Ich glaube, das ist okay, da kann man mit leben, aber also mittlerweile muss man ja wirklich sagen, für diese großen Datenmengen und den Transportweg, den das dann Ganze geht, was wir ja schon beschrieben haben, das war ja früher nahezu unvorstellbar, dass man so schnell quasi in der Qualität das Live-Bild nachher auf seinen Endgeräten hat.
Ja, es ist Wahnsinn, wie die Entwicklung innerhalb kürzester Zeit fortgeschritten ist.
Ja.
Perfekte Überleitung eigentlich zu einem Stichwort, Stefan, das du auch schon vorhin angesprochen hast. Wenn man bei diesen riesen Medienproduktionen darüber spricht, dann landet man irgendwann automatisch bei dem Thema künstliche Intelligenz. Ja. Gerade jetzt, also vielleicht könnt ihr mal erklären, wo steckt bei dieser WM denn eigentlich schon KI drin? Vielleicht auch so, dass die Zuschauer, wo sehen sie es, wo sehen sie es vielleicht auch nicht?
Ja, also ich kann vielleicht mal mit konkreten Anwendungsfällen bei uns anfangen, Alex, dann kannst du gerne ergänzen. Also was wir jetzt eben schon gesagt hatten mit diesem, ein Live-Spiel kommt an und geht dann seine Wege, natürlich im wichtigsten Fall erstmal in die Live-Produktion bis TV, aber gleichzeitig auch direkt in diese Bewertung. Ne? Auf der einen Seite müssen Redakteure bewerten, ist das wichtig für die Analyse und für das, was dann im Folgenden passiert, und auf der anderen Seite bedienen wir halt die digitalen Outlets dann, insbesondere Social Media, über eine komplette KI-Infrastruktur. Also es gibt da ein System, mit dem wir arbeiten, von WSC Sports, die sind da auch Marktführer in dem Bereich, die bewerten einfach Spielszenen in unterschiedlichen Sportarten, clustern das mit einer KI, sodass man direkt sehen kann, Play-by-Play, das sind relevante Szenen oder nicht, und kann dann bei so klaren Ereignissen, die dann auch datengestützt sind, beispielsweise ein Tor ist gefallen, dann gibt es ja auch einen parallelen Datenstrom, der sagt, ja, das Ergebnis ist jetzt anders als vorher, dann kann man das auch voll automatisieren. Und diesen Prozess, den haben wir eigentlich jetzt auch in den letzten 3 Turnieren schon immer gehabt, dass die Tore in Echtzeit automatisiert geklippt, verpackt werden und dann jeweils für die Formate, die es benötigt, 9:16 oder wir haben ja jetzt auch im letzten Jahr, beim letzten Mal bei der EM schon den Digital Out of Home Case gehabt. Das heißt, sogar bis auf Screens in den Innenstädten innerhalb von wenigen Sekunden die Szenen dann geklippt sind. Und das ist schon ein voll automatisierter KI-Prozess, der für die Kunden auch erlebbar ist in der Postproduktion. Und vielleicht noch eine Sache, die mittlerweile auch, glaube ich, so gang und gäbe ist, ist das Thema Untertitel, was wir in dem Fall ja auch anbieten als Barrierefreiheitsfeature, dass die Untertitel bei uns dann auch KI produziert sind mit einer möglichst geringen Latenz und einem Nachlauf, was im Live gar nicht so simpel ist. Also klar, in so klassischen On-Demand-Inhalten ist Video, ist Untertitel jetzt kein großes Thema, aber im Live ist das schon auch eine Herausforderung und da nutzen wir auch KI, um das so umzusetzen. Das sind so 2 sehr konkrete Beispiele in dem Fall.
Mhm. Ja, Alex, gehen wir mal rüber zu dir.
Ja, ich denke gerade zurück, weil wir das Thema 2022 schon bei der FIFA-WM hatten. Also wir haben einen großen Analysefokus auch bei uns. Also da ging das los und damals war das wirklich so, von was sprechen diese Menschen? Damals gab es schon erste Prediction Models, wie das Turnier ausgeht. Also Jan Henkel und Team machen das. Manuel Baum ist da auch Teil, der Bundesliga-Trainer von Augsburg, und hatte damals das mitgebracht. Und ich weiß, ich kann mich noch erinnern, so, okay, wir haben jetzt die künstliche Intelligenz den Turnierausgang tippen lassen. Und das war so, wow, okay. Dann gab es ein großes redaktionelles Segment dazu, wo wir das durchgegangen sind. Also seitdem begleitet es uns schon. Also in der Analyse ist das ein Riesenthema. Das sind Tools, die dann die Scouts auch viel benutzen, Heatmaps erstellen lassen, die Läufe analysieren lassen und so weiter. Das ist dann wirklich das Bread and Butter mittlerweile schon bei den Teams.
Kennen wir noch in der Bundesliga mit den Datentrackern an den Spielern.
Absolut,
und so, klar.
Absolut, ja. Und wir haben jetzt auch zum ersten Mal extra Feeds, die FIFA auch anbietet, der heißt Datatainment, wo auch datenangereicherte Echtzeitvisualisierung passiert. Will ich jetzt nicht für FIFA HBS sprechen, aber da spielt das sicherlich auch eine Rolle und ist sicherlich sichtbar, weil du dann Overlays hast und Sprunghöhe und Laufgeschwindigkeit und das halt quasi in Echtzeit. Das wäre ohne diese Tools sicherlich auch nicht möglich. Und wo es dann tatsächlich, das ist aber nicht so sichtbar, aber wo es natürlich für uns eine Riesenrolle spielt, ist schon bei der Content-Erstellung auch. Also im Vorfeld ganz banal geht das los mit Interviews transkribieren, was früher einfach ein wahnsinniges Thema war. Mhm. Und jetzt ist das ein Thema von Sekunden. Auch da die Untertitelerstellung tatsächlich teilweise schon auch, ne?
Ja,
Übersetzungen extrem, ja. Absolut extrem. Also wir senden jetzt Magazine, die wir dann auch so übersetzt haben. Natürlich versuchen wir schon immer die Endkontrolle noch menschlich zu halten. Und wo wir es extrem merken jetzt, ist einfach im Projektmanagement, dass du hast viele Listen, du lässt sie zusammenführen. Du hast Dinge wie Cloud Cowork mittlerweile, das gefühlt jetzt seit 3 Monaten da ist, aber schon echt teilweise auch nicht mehr wegzudenken ist. Einfach nur, um Dinge abzukürzen, in Prozesse abzukürzen. Immer mit dem Restrisiko trotzdem, aber ich glaube, das betrifft dann alle und es ist jetzt branchenunabhängig. Stimmt es denn?
Ja.
Stimmt es denn am Ende wirklich?
Ja.
Aber ja, es kann Prozesse beschleunigen.
Ja, absolut. So eine riesige Menge überhaupt dann beherrschbar zu machen zuerst. Ne?
Mhm.
Es ist ja auch gigantisch. Wir haben die 3 Länder, wir haben geografische Herausforderungen, technische Herausforderungen. Gab es für euch denn irgendwie auch etwas, was jetzt diese WM schwieriger macht als frühere Turniere? Oder ist es wirklich nur diese Skalierung von, okay, wir kennen das, jetzt ist es halt nur noch mal größer.
Zeitverschiebung, ganz klar. Ja, ganz klar. Ganz klar. Also das ist ein Riesenunterschied. Und wieso hat ja dieses Turnier jetzt nicht exklusiv, seit wir es machen? Wir hatten immer gute Zeitzonen bisher, also mit 22 Quartal. Also das war übrigens das komplette Gegenteil, weil du alle Stadien quasi in Laufweite hattest aus Doha und konntest das alles mit U-Bahn und Shuttles erreichen. Und jetzt musst du halt Flüge nehmen. Also diese ganze Reiselogistik vor Ort ist, also glaube, das gilt für alle Taker, die dort sind und auch mit einer hohen Präsenz dort sind, dass das mit die größte Herausforderung ist. Und dann wissen wir einfach nicht, man hat beim Club World Cup gesehen, dass es schon ein paar Wetterthemen gab. Also sobald jetzt ein Spiel verschoben werden würde, das ist dort passiert. Deswegen gibt es auch so viele Anstoßzeiten, oder das ist einer der Hintergründe, so wurde es uns zumindest eingeordnet, dass du das möglichst ausklammerst. Dann bist du in der Programmplanung schon... Ja. Stehst du schon vor Herausforderungen? Weil sobald ein Spiel länger dauert oder anders geplant, anders umgesetzt wird als geplant, angepfiffen, hängt da eine extreme Kette dran.
Hm. Ja, ist wie so ein Dominostein, der dann alle anderen auch direkt mit umwirft. Ja. Das ist eher Wahnsinn, also was da auf uns zukommt. Wir sehen es dann ab morgen. Ich würde auch gerne schon mal einen Blick aufs Übermorgen werfen. Und zwar die nächsten Jahre, wenn wir mal weiterdenken. Also wir haben irgendwann dann 2030, Marokko, Portugal, Spanien. Wir haben 2034 Saudi-Arabien dann. Wie könnte denn so eine WM dann in der Zukunft noch aussehen? Also haben wir dann vielleicht durch die KI auch irgendwann so eine ganz krasse Personalisierung der WM mit eigenen Kamerawinkeln, die man sich aussuchen kann, den Lieblingskommentator, Kommentatorin, also wo geht's hin?
Ja, also das sind ja genau die Cases, die im Prinzip jetzt schon an der Tür klopfen, quasi, die man sich so vorstellt, also insbesondere in dieser ganzen Anreicherung von, so wie du gerade gesagt hast, auch Kommentarspuren oder von Optik oder Inhalt nochmal zusammenfassen und dann zielgruppengerecht aufbereiten. Da gibt es ja schon diese Versuche, dass man zum Beispiel Nachberichterstattung speziell für Kinder aufbereitet und das irgendwie kombiniert nochmal mit Cartoon-Figuren, die dann über das Produkt berichten, sodass sich das dann nochmal komplett anders anfühlt und dann halt eben für andere Zielgruppen aufbereitet ist. Da das jetzt schon im Prinzip an der Tür steht, kann man davon ausgehen, dass sich das sehr stark weiterentwickeln wird. Und man wird dann immer diesen Trade-off haben zwischen, was macht eigentlich die Berichterstattung im Moment aus und wo ist es auch wichtig, dass Menschen am Werk sind und Emotionen auch bewusst transportieren. Das ist ein Faktor, den ich im Moment weiterhin nicht unterschätzen würde. Also der ist gar nicht so einfach, selbst von guter künstlicher Intelligenz dann immer in so einen Kontext zu bringen, ne, dass man Geschichten dann auch sieht, dass man Verknüpfungen sieht, die vielleicht jetzt erstmal nicht logisch erscheinen, sondern die halt auch das persönliche Erleben ja auch von den Menschen, die Berichterstattung machen, von Kommentatoren und Moderatoren, also das, was die erlebt haben, auch aus Beziehungen, dass da nichts verloren geht. Aber klar, was diese Komponente angeht, also sag mal auch diese redaktionellen Aufbereitungsthemen, da steht im Moment was zumindest bevor. Und auch ja Kameratechnologie und Produktionstypen, das ist auch komplett im Wandel. Das sehen wir auch. Also dass im Prinzip die Anzahl der Menschen, die an Produktionen beteiligt ist, dann eher reduziert wird und das durch Technik und KI ersetzt wird, was in Bilder eingefangen wird. Und dieses, was dann ja auch viele im Kopf haben, das immersive Erlebnis dann quasi abbilden zu können. Also ob dann in 4 Jahren schon alle mit Brillen auf ihrem Sofa sitzen und man tut so, als wäre man im Stadion. Das kann durchaus sein. Also wenn sich das so als dieser Mehrwert dann tatsächlich anfühlt. Ich glaube, viele von uns haben ja vielleicht schon mal so einzelne Use Cases und Piloten dazu gesehen. Das ist noch so ein bisschen sperrig und noch weiß man nicht, ob das so cool ist.
Wir sind noch nicht so weit, sagst du? Oder also technisch, emotional?
Naja, es steht schon bevor, aber es fühlt sich noch nicht so an, wie als wäre das so Alltag. So wie jetzt, keine Ahnung, das Smartphone in den Alltag eingezogen wird. So ist es ja jetzt noch nicht, mit so einer Brille auf dem Sofa zu sitzen. Das liegt vielleicht an der Hardware. Wenn die sich verändert, dann geht das ganz schnell. Aber diese Möglichkeiten, wenn man sieht, wie das exponentiell in den letzten Jahren gewachsen ist, wenn das so weitergeht, dann vielleicht wissen wir viele Sachen noch nicht, die in 4 Jahren bei den nächsten WM dann da sind. Bin auch gespannt. Weiß nicht, Alex, wie du das so aus der TV-Branchenperspektive siehst.
Ja, ich glaube technologisch, also gerade bei der Kameratechnik wird sich super viel tun. Da steht vieles in der Tat vor der Tür, wo es auch darum geht, welche Jobs es überhaupt noch gibt, wenn du siehst, was jetzt schon möglich ist. Mit dem Hinweis, dass die Zuverlässigkeit einfach im Broadcast-Segment, jetzt sagen wir mal im Top-Broadcast-Segment, einfach das Wichtigste ist. Und solange die nicht zu 1000% gewährleistet ist, wirst du bei diesen Top-Events auch immer die besten Menschen involviert haben, weil es einfach darum geht, auf diesem Level diese Zuverlässigkeit einfach aufrechtzuerhalten. Da weiß ich noch nicht, ob das schon passiert. Es ist so ein bisschen ein iterativer und schleichender Prozess, glaube ich. Und dann wird man auch Dinge ausprobieren und wieder weglassen und sich dagegen entscheiden. Weil am Ende glaube ich, dass der Zuschauer will vor allem ein Fußballspiel sehen. Und das ist, Live-Sport ist auch in unserer On-Demand-Welt einfach der Case, der alle zusammenbringt weiterhin. Also es gibt wenig Vergleichbares, wo du einfach weißt, okay, um 20:45 oder mittlerweile 21 Uhr will ich das Champions League Spiel sehen und dann schalte ich da ein. Und diese Zuverlässigkeit setzt sich dann fort. Und ich glaube, dass man da auch Dinge verwerfen wird wieder und bisschen simpler denkt, bis man, weil das Überangebot und die technischen Möglichkeiten einfach so viele sind. Und man wird das auch jetzt sehen, wie die Nutzung ist. Und das ist ja auch für uns. Wir probieren ja auch bewusst Sachen aus und lassen sie dann wieder weg. Jetzt bieten wir Zusatzfeeds an, die eben auch datenlastig sind. Das wird einen Teil interessieren und manche nicht. Aber dann ist das ja auch okay so. Das ist, ja, und diese Aufmerksamkeitsökonomie, die wird auch nicht weniger werden bis dahin, weil Zeit bleibt gleich, die Menschen bleiben gleich, Angebot skaliert aber weiter hoch.
Ja, so. Ja, die Zeit bleibt gleich, ja. Genau, das wollte ich auch sagen, ist am Ende.
Genau.
Du kannst 1000 Angebote haben, aber die Zeit bleibt gleich.
Da bin ich mal gespannt, also wie euer Reallabor dann morgen losgeht, also und was nach der WM dann da im Debrief dann für die nächste schon wieder auf dem Zettel steht. Vielleicht die vorletzte Frage. Wer wird denn Weltmeister?
Boah, wer will jetzt zuerst antworten?
Stefan, du.
Also Alex muss Österreich sagen und nicht Deutschland, dann sind wir erstmal safe.
Ich muss Österreich sagen, ja. Das wär's.
Ich kann erstmal auch nicht mehr als die üblichen Verdächtigen irgendwie nennen. Und ich bin auch mit anderen Teams in die EM damals gegangen und dann war irgendwie Spanien so krass besser, weil die einfach irgendwie, egal wer da auf dem Platz steht, immer absolute Top-Leistung abliefern und irgendwie wissen, was zu tun ist als Team. Deswegen hätte ich Spanien ziemlich weit auf dem Zettel.
Ja, also ich glaube auch, dass es ein Europäer wird. Ich bin eher bei Frankreich tatsächlich. Mit dem Herzen bin ich in der Tat bei Österreich und fiebere damit. Das ist schön, da darf man auch mal nicht neutral sein. Und ich bin auch sehr gespannt, was die sportliche Qualität betrifft, weil die Winter-WM, auch das war bemerkenswert. Dadurch, dass die alle in der Saison waren, mittendrin waren die auch so topfit. Jetzt bist du wieder am Ende. So, wir wissen, Champions-League-Finale war kurz davor. Und die reisen dann ab und spielen 10 Tage später eine Fußball-WM. Also das ist schon auch tough. Also das ist ja auch ein großes Thema. Das wird uns auch weiter begleiten. Apropos Aufmerksamkeitsökonomie, weil die Spiele eben immer mehr werden. Die Spielpläne letztes Jahr eben die Club-WM noch on top. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie in Kombination mit den Ländern, mit heißen Stadien, wie die Quality of Play dann sein wird und generell die Qualität des Turniers. Aber ja, ich glaube, ein Europäer macht's und ich sage Frankreich.
Okay, die Tipps nehmen wir mit.
Gegen Deutschland im Finale, weil wir dann eine coole Berichterstattung und spannend bis zuletzt sind.
So. Das wär's. Ich unterschreib's. Also wir haben es gehört, es wird riesig, sowohl sportlich als auch technisch, die Medien, Streaming, Technologie, man sieht, wie sich's gerade verändert. Und was wir am Ende sehen, ist nachher vielleicht ja wirklich eines der größten Technik-Echtzeitsysteme der Welt. Wir enden unsere Folge bei Übermorgen immer mit derselben Frage. Und zwar ist es ein Zitat, was ich euch ganz gerne zur Hälfte in den Mund legen wollen würde. Und zwar ist es ein Ich freue mich auf morgen, weil.
Also ich würde es in den Kontext tatsächlich rücken, weil ich freue mich auf morgen, wenn es dann wirklich endlich losgeht. Weil wir sind ja gestartet mit dem Gespräch, wann haben wir eigentlich angefangen zu überlegen. Und das ist dann doch wieder über ein Jahr her. Und wenn man weiß, was man in dem Jahr alles gemacht hat und vorbereitet hat, dann ist es schon ein gutes Gefühl, wenn man weiß, es geht jetzt dann endlich los. Und man sieht dann hoffentlich auch nicht nur wir, sondern auch die Zuschauer und Zuschauerinnen, dass man ja was Gutes vorbereitet hat und dass das auch top läuft. Da ich die Erfahrung der Vergangenheit kenne, bin ich eigentlich davon überzeugt, dass das klappt. Deswegen, ich freue mich einfach, dass es losgeht.
Ja, da schließe ich mich schon an und ich freue mich dann auch, wenn wir sehen, das Eröffnungsspiel aus Mexico City mit einem Top-On-Air-Line-Up und mit zum ersten Mal mit dem Stresstest unseres Remote-Konzepts. Mit Menschen vor Ort im Stadion in Mexico City, die früh genug anreisen werden, damit sie früh genug im Stadion sind, um alle logistischen Themen werden sie bewältigt haben. Deshalb freue ich mich und freue mich auch, weil alle konzeptionellen Überlegungen dann aufgehen und du das zum ersten Mal zappeln siehst auf 3 Kanälen gleichzeitig. Und das ist auch ein Moment, den ich noch im Kopf habe von der Euro24, als das Eröffnungsspiel lief und du siehst auf allen, also bei uns heißt das dann TV1, TV2, TV3 und überall ploppt was hoch und ein Mensch spricht, du hörst ihn, du siehst ihn und das hat bisher immer fantastisch geklappt und das wird jetzt auch aus Mexico City klappen. Deshalb freue ich mich auf morgen.
Ich drücke euch alle Daumen, sowohl euch beiden als auch allen Teams, die involviert sind und natürlich auch unseren Teams oder denen.
Ja, wir bedanken uns auch bei allen, die involviert sind bis hierhin, weil sonst würde das nicht gehen morgen.
Definitiv.
Also danke ans gesamte Team und alle Beteiligten und alle Partner und Partnerinnen.
Sehr gut gesagt. Und euch beiden vielen Dank, dass ihr bei Übermorgen zu Gast wart. Stefan Zehlen, Alexander Dächern für den Blick hinter die Kulissen der WM 2026.
Gerne.
Gerne. Danke für die Einladung.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast gerne und schreibt uns, wie schaut ihr eigentlich heute Sport? Noch klassisch im Fernsehen oder längst auf mehreren Screens gleichzeitig? Und damit bis zur nächsten Folge, nächste Woche Donnerstag. Und bis dahin freu dich auf morgen.